Der Lehrer-Podcast. Von den ersten Schritten bis zum täglichen Spagat im Klassenzimmer. 45 Minuten zwischen Tafel, Tests und Teamarbeit. Ihr hört Lehrkraft, bester Job der Welt mit Alex und Tobi.
Die These lautet, dass die Institution Schule und neurodivergente Lernende fundamental nicht zusammenpassen. Schule setzt genau das voraus, was neurodiverse Gehirne eben nicht mitbringen. Selbstorganisation, verzögerte Belohnung, Stillsitzen, abstrakte Motivation. Stell dir jetzt ein Gehirn vor, das genau diese Dinge nicht gut kann und die werden in diese Struktur gesetzt. Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn es nicht klappt. Das ist ein bisschen so, Alexander, als würdest du einen Linkshänder zwingen, mit der rechten Hand zu schreiben. Aber nur, damit meine Kinder in der Schule irgendwie besser funktionieren, die mit Drogen vollstopfen, auf keinen Fall, bin ich total dagegen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lehrkraft. Bester Job der Welt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, dem Positiv-Podcast für alle, die mit Schule zu tun haben. Heute sprechen wir mal über ein Thema, das jeder von uns Lehrkräften kennt. Ein Thema, das sowohl Lehrkräfte als auch Eltern und Schülerinnen und Schüler gleichermaßen zur Verzweiflung bringen kann. Und wo wir, Tobi, korrigier mich, im Studium und Ref gar nichts zugelernt haben. Denn es geht um ADHS und die Frage, wie wir neurodiverse Lernende besser an Inhalte ranführen können. Tobi, herzlich willkommen. Hi.
Hey Alex, dankeschön. Willkommen an Bord hier, der MS ADHS.
Tobi, ich kenne dich ja ein bisschen länger und du hast es hier im Podcast manchmal angedeutet. Du bist dreifach von ADHS betroffen. Wieso eigentlich?
Ja, das klingt ein bisschen krass. Wir haben ja im Vorgespräch gerade die Metapher von den Eichhörnchen gehabt, die sich so ein bisschen hochkebbeln manchmal im Gespräch. Ne, das ist ja klar, dass ich hier so ein bisschen neurodivers unterwegs bin. Neurodivergent, muss man bei Einzelpersonen sagen. Ich bin also Lehrkraft mit ADHS diagnostiziert und, therapiert kann man nicht sagen. Ja, sagen wir mit hinreichend ausgeprägten Bewältigungs- und Coping-Mechanismen. Ich bin aber auch Vater von Kindern mit ADS und ADHS, das steht noch offen und in Diagnose. Und ich bin Lehrer von SchülerInnen mit ADHS, neurodivergenten, neurodiversen SchülerInnen. Ich kenne das Bild also aus drei Perspektiven, selbst als Betroffener, als Elternteil und als Lehrkraft. Da kriegt man ein Bild, was manchmal Schnittmengen hat, gerade im Hinblick auf Dinge, die man tun kann, um die Kinder zu unterstützen. Mhm. Und da würde ich gerne mit dir einen Blick drauf werfen.
Also für mich wäre erstmal interessant und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, auch. Was ist der Unterschied von ADS und ADHS? Viele werden es wissen.
ADS, ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom, das ist ADHS. Und ADS ist nur Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das eine, das ADHS, ich breche es mal ganz doll runter, das sind jene Kinder und Erwachsene, die sich schnell ablenken lassen, die Schwierigkeiten haben, einen Fokus zu finden und die körperlich sehr aktiv sind, hyperkinetisch, schnell rumfummeln, schnell abgelenkt sind. Und ADS, das sind eher die, wo diese Hyperaktivität wegbleibt, die aber trotzdem Probleme mit dem Fokus haben. Man spricht bei diesen Formen der Neurodivergenz von Exekutivfunktionen. Ich habe mal ein Buch gelesen, da hatten wir die Metapher von einem Tower beim Flughafen. Wenn wir uns unsere Gehirne als Flughafen vorstellen, dann gibt es ganz viele Prozesse, die gleichzeitig ablaufen. Flugzeuge, die starten, die landen und ein Tower, der das alles koordiniert. Und bei einem Gehirn, das ADHS-ig, das neurodivergent verdrahtet ist, da hat der Tower so ein bisschen Probleme und ist ein bisschen weniger ausgestattet. Das Gehirn ist genauso leistungsfähig. Die Flugzeuge wollen genauso starten und landen. Aber es fällt ein bisschen schwerer, das Ganze zu koordinieren. Und diese Selbststeuerungsfähigkeiten, man nennt die dann auch Exekutivfunktionen, die sind schwächer ausgereift. Und das ist jetzt keine Krankheit und das ist nichts, was man therapieren muss und so, sondern es ist einfach eine Art des Daseins der neurobiologischen Existenz. Ich hätte noch eine krasse These und die droppe ich jetzt direkt zu Anfang. Und ich würde dir auch gleich aufschlüsseln, warum ich zu der These kam. Und die These lautet, dass die Institution Schule und neurodivergente Lernende fundamental nicht zusammenpassen. Das, was Schule erwartet, ist genau das Gegenteil was neurodivergente Lernende mitbringen.
Ja, das musst du mir auf jeden Fall mal erklären, weil, also ich kann es mir vorstellen, wenn du schon sagst, es fällt ihnen schwer, ruhig zu sitzen und sie sind hibbelig und spielen mit Dingen rum, sind aber in der Schule immer noch meistens dazu gezwungen. Ansonsten kriegen sie auch eine schlechtere Benotung irgendwie, ne, in den sonstigen Leistungen oder so. Dann kann ich mir das schon in etwa vorstellen. Von daher bin ich gespannt drauf. Über was unterhalten wir uns denn da eigentlich? Also wie viel Prozent der Schüler sind denn da betroffen? Gibt's da Studien zu?
Was würde dein Bauchgefühl sagen? Es gibt unglaublich, merkst du, wie ich gerade schon wieder übrigens rumwackel? Das ist übrigens ein Teil. An die, die uns zuhören, man merkt das immer da, Alex und ich, wir sind immer sehr beflissen daran, das wegzuschneiden, wie das Mikrofon klappert und ich habe mir extra einen anderen Stuhl, weil der alte Stuhl geknistert hat und so. Der Alex, der sitzt so wie so ein Zen-Mönch und ich bin die ganze Zeit so am Zappeln und am Wandern und so. Schätz doch mal, Alex, wie viele Menschen sind in Anführungszeichen betroffen?
Also ich glaube, 15%?
Das wäre jeder Sechste. Die Studienlage liegt ungefähr bei 5% plus minus 5,x. Das ist also ungefähr jeder 20. Lernende. Also in der Klasse ungefähr ein Kind. Jetzt muss man Folgendes dazu im Hinterkopf halten. Es handelt sich dabei um ein Spektrum. Neurodivergenz ist nichts Binäres, man hat es nicht, wie eine Schwangerschaft, sondern es ist eine Spektrumseigenschaft. Man kann es sehr stark ausgeprägt haben oder relativ schwach ausgeprägt haben oder irgendwo in der Mitte, da wo ich mich befinde. Und je nachdem, welche man dann auch noch mitzählt, weißt du, würde diese Zahl verschieben. Aber in der allgemeinen Literatur ist man so bei 5% aller Lernenden. Ich denke an Lehrkräfte, die mit denen ich mich ausgetauscht habe, die sowas sagen wie, ja, die kriegen das nicht hin, die sind einfach nur faul, die sind unmotiviert, die schaffen das nicht und so. Ja, das ist eine unterschiedliche Kategorie zur Intelligenz. Die Intelligenz ist völlig normal verteilt und das, was dann hinten dran kommt, das ist eher ein Performance-Problem. Das heißt, die Intelligenz, die vorhanden ist, die kriegen neurodivergente Menschen im Regelschulsystem. Alex, du bist auch kein Regelschullehrer, möchte ich einmal so anmerken. In deiner Art und Weise, wie du unterrichtest, fährst du ja so ein bisschen aktivierender, ganzheitlicher. Ich denke nur an den Geldschein, den du mal verbrannt hast, ne? Das triggert natürlich, das motiviert und das lässt sofort auch die neurodivergenten Synapsen anspringen. In einem Regelschulsystem ist es ja eher so, dass Lernende sich selbst motivieren müssen. Und gerade da haben wir diesen Performance Gap. In der Literatur spricht man von einem, ich liebe diesen Begriff, Ferrari mit Fahrradbremsen. Neurodivergente Menschen haben Ferrari im Kopf, der richtig aufdrehen kann, aber dann kriegt man die Bremsen nicht gezogen und dann fährt man mit Karacho irgendwo hin, wenn einen zum Beispiel etwas total aufregt und die Emotionen durchgehen. Ich denke an meine Tochter und dann ist die weg und die kriegst du nicht mehr eingefangen. Oder Alex, du kennst das von mir, wenn ich so richtig mich verbeiße in ein Thema, auch hier mit dem Podcast, und dann über Tage hinweg nur baller, 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 weil ich einfach diese Bremse nicht mehr gezogen kriege. Das ist Fluch und Segen zugleich, ja. Bevor ich jetzt in die Eigenschaften gehe, ich hätte eine Schülerin für dich, Alex. Die habe ich mal unterrichtet. Die Schülerin nenne ich Bethül. Und Bethül war krass anstrengend im Unterricht. Die saß prinzipiell auf dem Tisch, weil sie auf dem Tisch sitzen wollte oder auf der Fensterbank. Ist okay, ich kann damit leben. Die Schülerin wollte das. Ich denke mir, komm, wenn es dir hilft, setz dich auf den Tisch. Dann hat die immer reingerufen, wenn irgendwas war. War im Kaugummi-Kauen, abgelenkt am Handy, hat sich selten konzentriert. Mündliche Noten waren irgendwo immer so kurz vorm Defizit am Schrappen und so. Also schon so, eigentlich könnte die, aber die wollte irgendwie nicht, ne? Du merkst schon, worauf ich hinaus möchte. Und dann hatten wir irgendwann mal eine AG nachmittags. Ich krieg nicht mehr hin, worum es ging. Es war irgendwas mit Startup oder so. Und leck mich am Fuß. Du hättest die Schülerin nicht wiedererkannt. Die war mega bei der Sache, fokussiert, hat die Schüler eingeteilt, gesagt, hey, guck mal, du machst das und du bist jetzt für jene Sache zuständig und hatte Ideen und krasse Ahnung, wie man irgendwie Geld generieren könnte und so. Die gleiche Schülerin mit den gleichen Voraussetzungen im Kopf, die aber eine ganz andere Leistung abgebracht hat. Eben wegen dem Drumherum, wegen der Umgebung. Und da sind wir jetzt wieder bei dem, was Schule für Rahmenbedingungen schafft, die eben für neurodivergente Gehirne manchmal schwierig sind. Diese Story von Bethül, die ist absolut authentisch und ich kann jetzt schon mal sagen, für den zweiten Teil von unserer Sache heute, für die zweite Hälfte, es gibt 3-4 Methoden, die neurodivergenten Lernenden echt helfen, im Unterricht besser klarzukommen und die kosten uns Lehrer keine Arbeit und keinen Aufwand. Bei den älteren Kindern dann auch mal Kaugummi kauen und so, das ist eine der Sache. So, wir haben also gesagt, es gibt Herausforderungen. Ich würde die in zwei Probleme kategorisieren. Und du kannst mal gucken, ob sich vielleicht ein Bild in deinem Kopf schließt, auch von Lernenden, an die du denken musst. Mit Neurodivergenzen, ADS, ADHS, hast du im Prinzip zwei große Herausforderungen in deinem Kopf. Nummer eins ist die Inhibitionsschwäche. Also eine Impulskontrolle, die ein bisschen schwächer ausgeprägt ist. Das sind diese Exekutivfunktionen, von denen ich gesprochen habe. Es geht also motorisch um Bewegungen, gerade bei ADHS ist das so, Bewegungen, die ausgeführt werden müssen, Hibbeligkeit, Nervosität, dieses, weißt du, dieses zappelige Rumfummeln mit der Hand, immer irgendwas machen. Kognitive Inhibitionsschwäche, das Gedankenspringen, das Aufmerksamkeit springt. Eine Lehrkraft hat über meine Tochter zum Beispiel gesagt und sich darum beschwert, dass meine Tochter total abgelenkt ist, wenn draußen auf der Straße ein Bus vorbeifährt. Dann sagt er, die ist überhaupt nichts mehr zu gebrauchen in der Klasse. Die guckt sofort raus auf den Bus und auf die Müllabfuhr und so. Und ich denke mir, ja natürlich, Inhibitionsschwäche, kognitive Inhibitionsschwäche, Gedankensprünge. Guck mal, da ist ein Eichhörnchen, das hier. Und wir haben eine emotionale Inhibitionsschwäche, also eine Dysregulation, was Emotionen angeht. Dass man, das, was du vorhin beschrieben hast, emotional dann krass begeistert sein kann für eine Sache oder sich eben auch ein bisschen schlechter motivieren kann für andere Dinge. Wenn man also sagt, betroffene Kinder müssen sich nur mehr zusammenreißen, um nicht so rumzuzappeln, um nicht so Gedankensprünge zu haben, um emotional ein bisschen stabiler zu sein, dann verkennt man fundamental, dass neurophysiologisch eine andere Verdrahtung vorliegt. Das ist so ein bisschen so, von solchen Kindern zu verlangen, sie sollen einfach ruhig sitzen, sie sollen einfach konzentriert sein. Das ist ein bisschen so, Alexander, als würdest du einen Linkshänder zwingen, mit der rechten Hand zu schreiben. Ja, es wird verlangt von Menschen mit einer speziellen neurologischen Struktur, etwas zu tun, was dieser Struktur widerspricht. Und das haben wir bei den Linkshändern mit der rechten Hand gemacht und es ist gehörig in die Hose gegangen. Und dann beschweren wir uns jetzt, metaphorisch gesprochen, warum die Menschen krakelig schreiben. Ja, natürlich, weil es der Natur komplett widerspricht. Aber du hast Fragen. Ja. Lass uns Fragen fragen.
Also, ich habe natürlich die Frage in erster Linie, wie gehe ich denn jetzt wirklich professionell damit um als Lehrer? Also gleich, du hast schon so ein bisschen gedroppt, dass du Methoden nennen willst, weil das interessiert mich jetzt wirklich, ne? Weil manchmal kommen auch Schüler auf mich zu, die mir das dann sagen, ne, dass sie das haben und nur, dass ich Bescheid weiß. Weil sie haben dann schon schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass eben in den Schulen bisher sie genau das nämlich erlebt haben, dass sie gezwungen wurden, sich so und so und so zu verhalten. Jetzt halt mal still und keine Ahnung. Also da nicht drauf eingegangen wurde. Und natürlich ging das extrem auf die Lehrer-Schüler-Beziehung. Ne? Da haben wir so viel in den letzten Folgen auch schon drüber gesprochen, wie wichtig das ist. Und wenn ich dann alle wie Einheitsbrei behandle und sowas außer Acht lasse, dass es eben Schüler gibt mit ADHS oder ADS, dann verliere ich die unter Umständen, weil die sich sagen, weißt du, ich habe es dir zum Beispiel gesagt oder du weißt das von mir und nimmst darauf keinerlei Berücksichtigung und ich soll die ganze Zeit hier nur funktionieren. Wie gehe ich denn damit um, Tobi? Also wie was würdest du sagen, was ist ein tolles Verhalten einer vorbildlichen Lehrkraft gegenüber ADS-Schülern oder ADHS-Schülern?
Da haben wir ein Paradox, ne? Weil man auf der einen Seite universelle Tipps haben möchte für etwas, das ja per Definition schon divers ist. Aber die können wir gerne abholen. Ein Vorgedanke, weil du das gerade gedroppt hast. Aladin Elmafalani, haben wir schon oft drüber geredet, Mythos Bildung, hat in seinem Buch ein Zitat, das passt einfach wie Faust aufs Auge hier. Denn Mafalani sagt, wer Ungleiches gleich behandelt, verstärkt die Ungleichheit. Heißt also, neurodiverse Lernende genauso zu behandeln wie neurotypische Lernende führen zwangsläufig dazu, dass die Divergenzen immer größer werden und dass es immer größere Probleme gibt. Wir müssen also ungleich handeln. Was würdest du machen, wenn du einen Schüler hast, der krass hibbelig ist, immer Bewegungsdrang hat? Du merkst richtig, der steht körperlich unter Strom. Lass uns doch mal zusammen durchgehen. Was könnte man tun? Die haben wir ja alle schon gehabt, weißt du? Ja. Alle, die jetzt zuhören, wir alle kennen diese Lernenden, die so körperlich richtig krass unter Druck und unter Strom stehen.
Also erstmal würde ich wahrscheinlich, wenn ich das weiß, also in dem Moment, wo ich es erfahre, würde ich wahrscheinlich erstmal beschließen, dass der sich doch ein paar Freiheiten rausnehmen darf. Also wie du schon sagst, ne, Betül, du darfst dich auf den Tisch setzen, wenn das für dich okay ist und wenn das für den Rest auch okay ist. So, gleichzeitig habe ich im Kopf, okay, was könnten die anderen Schüler denken? So, ja, jetzt kriegt der immer extra Würste und so. Ich hoffe, dass, dass die anderen in der Klasse jetzt nicht auf die Person abgesehen haben, weil die sich ja extra auch dann so besonders verhalten darf aus deren Sicht und sie vielleicht nicht. So nach dem Motto, also ich brauche anscheinend brauche ich ja nur eine ADHS-Diagnose und schon kann ich bei Herrn Böhle viel mehr Dinge mir rausnehmen. Auf der anderen Seite, nach dem, was du jetzt auch schon erzählt hast, würde ich sagen, ich würde die betroffene Schülerin oder betroffenen Schüler häufiger fragen, was ihr gut tut, also oder wie sie gerne lernen möchte. Ob es ihr jetzt gut tut, vielleicht beim Lernen mal zu gehen, vielleicht auch mal rauszugehen. Ja, Aufsichtspflicht muss man natürlich immer noch gucken. Also ich brainstorme jetzt gerade, ne?
Ja, ich bitte dich, das ist doch ganz wundervoll.
Genau, also ich würde jetzt dahin tendieren, erstmal zu fragen, was brauchst du, vielleicht auch mit den Eltern zusammen, aus Erfahrung, wie lernst du jetzt eigentlich am besten? Und dann schauen, was von den Vorschlägen wir auch tatsächlich in der Realität umsetzen können. Würde mich vielleicht auch mit den anderen Kollegen kurz schließen, so dass man gemeinsam beschließt, was man machen könnte über meinen Unterricht hinaus. Ja, ich glaube, das wäre so der erste Schritt. Ja.
Alex, du hast mein Skript nicht gelesen, ne? Was ich vorbereitet habe für die Folge. Intuitiv wirklich aus deinem Bauch raus alle drei Ebenen angesprochen, auf denen wir Lehrkräfte wirken können. Erste Ebene, Beziehungsebene, also Beziehungsstärkung als Grundlage für die Arbeit. Dann die konkreten Tools für den Unterricht und die Ebene der Schulentwicklung. Das geht darum, mit den Schülern Selbstregulation zu trainieren und den Schülern Freiheiten zu geben, dass sie Selbstregulation praktizieren können. Es geht also nicht darum, dass wir die Kinder regulieren, auch, komme ich gleich zu, aber Raum für Selbstregulation bieten. Und da hätten wir zum Beispiel, du hast vollkommen recht, wenn du ein erwachsenes Kind hast, was ab 15, solange das verantwortungsvoll ist und du das verantworten kannst, dann muss das Kind einmal kurz raus, renn einmal bis nach hinten und wieder zurück. Oder handlungsorientierter Unterricht mit Bewegung in Unterrichtselementen. Ich denke an Laufdiktate statt sitzende Diktate. Oder Unterricht im Freien, wo man jetzt gerade im Sommer bei dem guten Wetter nach draußen geht und den Schülern Möglichkeit gibt, sich zu bewegen. Gallery Walk statt mündlicher Sicherung. Du erinnerst dich an den Unterrichtseinstieg, den ich mal gedroppt habe vor ein paar Monaten, ne? Wo die Lernenden mit Spickzettel zu Anfang 10 Minuten vor dem Unterricht laufen und sich bewegen. All das sind keine universellen Heilsbringer, sondern ein Buffet, aus dem man sich passende Methoden raussuchen kann mit dem Lernenden. Es geht um Räume für Bewegung und Handlungsorientierung. Bewegung kannst du ja auch auf kleinerer Ebene abbauen. Fidget Spinner und Knetbälle helfen total dabei, auch in einem klassischen Unterrichtsszenario Energie abzubauen. Es geht darum, Energie abzuführen. Und wenn die Kinder einen Knetball in der Hand haben, den sie unterm Tisch kneten können, haben die eine Variante der Selbstregulation. Das ist, glaube ich, das Wort, was wir hier reinbringen müssen. Kinder müssen Selbstregulation trainieren. Weil du eine ganz konkrete Sache haben wolltest, würde ich noch Body-Doubling mit reinbringen. Ich habe gerade nämlich etwas unkorrekt gesagt. Die Schüler müssen lernen, sich komplett alleine zu regulieren. Und das stimmt so semi. Denn gerade bei ADS, ADHS gibt es das Konzept der Co-Regulation. Ich habe ja vorhin, weißt du noch, der Flugzeugtower, wo der Tower nicht so ganz leistungsfähig ist für die ganzen Flugzeuge, die starten und landen. Wenn wir Lernende ganz nah an unseren Tisch setzen, das sagt ja auch unser Bauchgefühl, das unterstreicht jede empirische Forschung dazu, wenn wir die ganz nah zu uns an den Tisch setzen, dann findet etwas statt, das in der Wissenschaft Co-Regulation genannt wird. Unser Nervensystem reguliert durch unsere räumliche Nähe und Präsenz das Nervensystem der Lernenden mit. Das heißt, ADHSige und ADSige Lernende werden etwas ruhiger, wenn sie direkt bei uns vorne am Tisch sitzen. Die werden durch unser Nervensystem koreguliert. Auch das ist was, das kennt man ja, ne? Wenn der Typ, der so richtig Mist macht, irgendwie nach vorne gerufen wird und bei uns sitzen muss, ja, dann benimmt er sich ein bisschen mehr, dann ist er ein bisschen konzentrierter.
An der Stelle schon mal, ich habe schon jetzt gelernt, ne? Also aktiv anbieten, Fidget Spinner, Knetbälle, nah an den Lehrertisch setzen, finde ich jetzt schon gut, Tobi. Also, ja,
und ich habe noch geholfen.
Wenn mehr die Person das Tricks, ja. selber noch nicht weiß. Ne?
Ja. Ja, das ist ja gerade bei Erwachsenen mit ADS, ADHS ganz interessant. Denn da ist es ja manchmal schwierig mit der Diagnose. Das Ding ist ja, so ein gesellschaftliches Bewusstsein für Neurodivergenz und Neurodiversität existiert ja erst seit gesamtgesellschaftlich 8 bis 10 Jahren, in der Wissenschaft 15 Jahre, 20 Jahre. Und davor hieß es einfach, ja, der Typ ist ein Zappelphilipp-Syndrom und so, ne? Ja. Wahrscheinlich, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, die allermeisten mit diesem sogenannten Zappelphilipp-Syndrom sind neurodivers ausgeprägt, aber einfach nicht diagnostiziert, weil es kein Bewusstsein gab. Und haben dann im Laufe ihres Lebens Coping-Mechanismen erworben. Also Mechanismen, die helfen, mit diesen Herausforderungen umzugehen im Alltag. Bei mir sind es zum Beispiel, das ist der Klassiker, man trinkt relativ viel Kaffee. Ich kann gleich erklären, warum. Man macht sich viele To-Do-Listen. Wir haben, sobald wir reinkommen bei uns zu Hause, ein Magnet an der Tür, wo die Schlüssel dran gehangen werden, damit man sie nicht verliert. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Diese Coping-Mechanismen, die maskieren die Symptome und die Sichtbarkeit von Neurodivergenz im Erwachsenenalter. Umso interessanter ist es, dass jetzt doch auch durch Social Media relativ viele Menschen sich im Klaren darüber werden, hey, guck mal, ich glaube, das habe ich. Ich habe einfach nur gelernt, verdammt gut damit umzugehen. Kaffee hilft übrigens deshalb, weil es den, in der Metapher des Towers, weil es den Tower ein bisschen kickt. Das ist ein Aufputschmittel, Koffein. Und genauso wie die ADHS-Medikation, die auch aufputschend wirken, das sind ja eigentlich das sind Drogen, das sind aufputschende Drogen, die stärken das Impulskontrollzentrum des Gehirns. Und weil das Impulskontrollzentrum gestärkt wird, werden diese Handlungsimpulse nicht mehr sofort rausgeschickt und man wirkt in sich ruhiger. Deswegen werden Menschen, die Kaffee trinken, die neurodivergent sind in der Richtung, die werden ruhiger, im Gegensatz zu Menschen, die nicht neurodivergent sind, die werden aktiver. Mich beruhigt es, Kaffee zu trinken, weil eben diese Impulskontrolle ein bisschen gestärkt wird.
Ach, ja, okay. Also du, macht total Sinn, so wie du das erzählst. Na. Und wusste ich noch nicht.
Völlig kontraintuitiv, ne?
An der Stelle ein kleiner Einschub. Bestimmt habt ihr auch die ein oder andere Schülerin oder den ein oder anderen Schüler vor Augen, der das bei dem das irgendwie ins Muster passt. Tobi und ich machen diesen wunderbaren Podcast jetzt schon seit knapp einem Jahr. Ja, wir haben bald Einjähriges und wir brauchen eure Hilfe, denn wir erreichen vor allem dann neue Lehrkräfte, wenn ihr uns aktiv weiterempfehlt. So kann dieser Podcast wachsen und Lehrkräfte erreichen, die hiervon profitieren. Dir fällt sicher ein Kollege oder vielleicht auch eine Kollegin ein, die dieses Thema interessiert oder sogar Eltern? Dann würdet ihr uns und euren Bekannten einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr uns weiterempfehlt. Mhm. Ein kleiner Klick mit großer Reichweite für uns und Mehrwert für eine Bekannte oder einen Bekannten. Dafür ganz herzlichen Dank und wir schauen jetzt, was wir Lehrkräfte denn genauso noch weiter machen können, um Unterricht an Lernende anzupassen, die andere Bedarfe haben.
Stichwort Mafalani, ne? Wer Ungleiches gleich behandelt, versteckt die Ungleichheit. Es gibt noch einen zweiten Punkt dieser Ungleichheit. Ich spreche den ganz kurz an, der hat mit Motivation zu tun. Weil du gerade bei Motivation sagtest, hey, man erkennt es an Motivierbarkeit. Ja, es gibt da diesen Hyperfokus, ne? Diesen Flow, wie man es auch sagen könnte, der unglaublich starken Fokus auf eine Sache gibt. Man kann aber ganz allgemein sagen, dass neurodivergente Menschen eine veränderte Reaktivität im Belohnungssystem haben. Das heißt, Motivationen funktionieren nicht so wie neurotypische Gehirne. Vor allem zeigt sich das dann, wenn es um abstrakte Belohnungen geht. Also nicht das, was jetzt genau im Moment passiert, sondern irgendwann mal abstrakt zukunftsorientierte Belohnung. Guck mal, am Ende des Schuljahres kriegst du dann eine Note und so. Da reagieren neurodiverse Gehirne mit ADS, ADHS mit schwieriger Dopaminausschüttung. Das heißt, es gibt eine reduzierte Ansprechbarkeit und nur verzögerte Gratifikation. Das ist so Sprech der Wissenschaft dazu. Ich übersetze das mal. Neurodiverse Gehirne haben ganz große Probleme, sich langfristig zu motivieren, wenn das nicht im Hier und Jetzt sichtbar ist. Es gibt dazu einen Spruch, auch was Terminfindung und Zeitempfinden angeht. Für neurodiverse Gehirne gibt es nur zwei Zeitpunkte. Jetzt und nicht jetzt. Und das klingt so plakativ, aber es trifft einfach, was für Klausurenlernen geht. Dieses, ja, das ist irgendwann abstrakt in der Zukunft und das motivieren. Nee, es gibt nur jetzt oder nicht jetzt. Was Terminfindung angeht, da bin ich auch so ein Kandidat für. Entweder jetzt richtig ballern, ja, oder es findet nicht statt und es verschwimmt so sehr. Und jetzt kommt das große Problem. Ja, oder irgendwann. Es gibt einfach diesen krassen Passungskonflikt zwischen Schule und ADS-Gehirn, ne? Schule setzt nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Du erinnerst dich noch, ne? Motivationsstruktur, die abweicht, und diese Exekutivfunktion. Motorisch, kognitiv, emotional. Schule setzt genau das voraus, was neurodiverse Gehirne eben nicht mitbringen. Selbstorganisation, verzögerte Belohnung, Stillsitzen, abstrakte Motivation. Stell dir jetzt ein Gehirn vor, das genau diese Dinge nicht gut kann, und die werden in diese Struktur gesetzt. Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn es nicht klappt. Und Medikamente sind eben nicht die Lösung dazu. Medikamentöse Behandlung kann eine Lösung in einem Komplex der Abhilfe sein. Aber es ist nicht die Lösung, Kinder zu dressieren für die Schule, weil die Schule nicht bereit ist, sich anzupassen. Und wer sollte sich anpassen? Die Lernenden, die neurodivers sind, oder das System? Und ich tendiere ganz klar zu, ja, das System soll sich ändern und kann sich ändern, ne?
Also für mich stellt sich natürlich dann die Frage, was hältst du denn von Ritalin?
Drei Ebenen wieder. Als selbstbetroffener Mensch, ich hab's für mich genommen und festgestellt, das war so krass. Ich habe nicht Ritalin genommen, sondern so ein anderes Zeug. Und Alexander, ich habe das eingeworfen und 30 Minuten später habe ich nur so, du kennst dieses Hi-Fi-Sound-Ding, wenn du im Kino sitzt und es macht so, und auf einmal hat sich wie so ein Scheinwerfer zugezogen in meinem Blick und ich habe mich wirklich auf das konzentriert, was ich angeschaut habe. Ich habe dann 20 Minuten, fast wie auf Drogen war das, ne, habe ich einfach auf dem Sofa gesessen und war glücklich. Ich kenne das sonst nicht, ne? Krass. Sonst, also ja, gerade was die Konzentrationsschwierigkeit angeht, ist es ja nicht so, dass sich ADS-Gehirne nicht konzentrieren können. Im Gegenteil, wir können uns sehr gut konzentrieren. Es fällt uns schwerer, einen Fokus zu halten, als wenn auf einer Bühne ein Scheinwerfer sehr weit eingestellt ist und man sehr viel sieht innerhalb dieses Scheinwerferlichts. Und die Medikamente können dabei helfen, dieses Scheinwerferlicht zu fokussieren. Aber eben, und jetzt kommt die Sad-Nebenstory, zu krassen Nebenwirkungen. Und die waren bei mir durchaus vorhanden und für mich größer, als den Nutzen hinzubringt. Und ich denke mir, hey, ich akzeptiere genau, wie ich bin. Ich habe gelernt, damit umzugehen und Wege zu finden, um das zu kompensieren. Und das gehört zu mir. Deswegen will ich diese Nebenwirkung nicht und ich nehme keine Medikamente. Für meine Kinder sehe ich das genauso. Wenn die irgendwann von sich mal ausprobieren wollen, gerne. Aber nur, damit meine Kinder in der Schule irgendwie besser funktionieren, die mit Drogen vollstopfen, auf keinen Fall, bin ich total dagegen. Und was SchülerInnen angeht, da haben wir so eine breite Varietät, dass ich sage, probiert es aus, aber bitte immer in Absprache mit TherapeutInnen, mit Psychiatern, die das dann wirklich verschreiben. Denn es ist so ein großer Komplex, dass es keine universellen Antworten gibt. Solange es medizinisch indiziert ist und vielleicht im individuellen Fall hilft, ja, warum nicht, um Leid zu reduzieren? Mein Leid war nicht so groß, dass es sich für mich lohnt. Ich kenne andere, ich habe einen guten Freund, der nimmt das und braucht das auch für sich. Und damit kann er deutlich besser auch im Alltag klarkommen. Und ich komme ja im Alltag klar, du merkst ja, ich bin manchmal ein bisschen freckelig und vergesse ein paar Sachen und verrenne mich irgendwo, aber ist okay. Ich habe für mich Alarmglocken eingebaut, die dann irgendwann losgehen und sagen, Achtung, dein Tower ist gerade unser Besitz, stärke bitte mal dein Tower. Und KI ist hier eine mega große Hilfe. Hashtag prothetische Exekutivfunktion. Das ist gerade der heiße Scheiß in der Forschung. Kognitive Prothesen. Wie kann man es schaffen, diese unterausgebildeten Funktionen extern zu stützen? Weißt du, wenn du ein kaputtes Bein hast, dann hast du eine Krücke. Wenn du kaputte Ohren hast, hast du ein Hörgerät. Und wenn du neurodivers unterwegs bist in Richtung ADS, ADHS, kannst du prothetische Exekutivfunktion nutzen. Und bei mir ist das KI, ganz klar. Ich droppe KI, alle meine Aufgaben und sage, ey, bring mal Struktur rein und hilf mir, das Ganze irgendwie auf die Kette zu kriegen. Und schon kriegt der Tower so einen kleinen Abflugplan.
Was du gesagt hast, Ritalin hat Nebenwirkungen. Da muss ich natürlich mal kurz nachhaken. Welche Nebenwirkungen hat Ritalin? Frage 1. Und welche der Nebenwirkungen führte dann dazu, dass du sagst, dir ist es das nicht wert?
Das lässt sich ziemlich schnell beantworten und auch erschließen, wenn man sich überlegt, was die Inhalte sind. Denn es ist tatsächlich, deswegen fällt es unter das Betäubungsmittelgesetz, es sind Amphetamine, also Psychostimulantien, aufputschende Chemikalien, die dafür sorgen, dass der Tower am Flughafen stärker die Dinge koordinieren kann und besser die Impulse unterdrücken kann. was passiert mit Gehirnen, die Amphetamin nehmen, die Psychostimulantien nehmen. Ja, man nimmt es in der Disco zum Beispiel illegalerweise, um länger nachts wach zu bleiben. Und genau das war meine Nebenwirkung. Ich habe das geschluckt und konnte bis nachts um 5 nicht schlafen. Noch einmal, das ist meine ganz persönliche Nebenwirkung. Das Gehirn ist so komplex und so facettenreich, dass es bei anderen Menschen ganz andere Nebenwirkungen hat. Schlafstörungen, Kopfschmerzen, gerade bei Kindern auch Appetitlosigkeit. Das sind so typische Drogennebenwirkungen. Ne? Appetitlosigkeit, man ist wach, man ist aufgeputscht. War für mich zu groß der Preis, um das tragen zu können. Und bei Kindern ist das auch nicht zu unterschätzen. Ne? Wenn das durch einen Arzt begleitet wird und ich musste zum Beispiel auch einen Herzcheck machen, damit mein Herz das aushält und so. Wenn der Arzt das für indiziert hält, würde ich das auf jeden Fall nicht als Option verwerfen, sondern als Option drin halten. Aber eben nur als eine Option neben Psychoedukation der Eltern, dass die Eltern lernen, sag mal, wie funktioniert das Ganze eigentlich und was kann man tun, um zu unterstützen? Und Coping-Mechanismen. Wenn das Kind Selbstregulationsmechanismen lernt, dann braucht es die Medikamente vielleicht auch noch, aber nicht mehr so intensiv. Ich habe ja schon gesagt, Fidget-Toys, Knetbälle und so für die Hand. Dinge, um energielos zu werden. Für meine Tochter machen wir das zum Beispiel so, dass sie vor Klassenarbeiten. Klassenarbeiten sind so der Gipfel der Schuligkeit, wenn man möchte. Man muss eine ganze Zeit lang ganz still sitzen, muss sich sehr fokussieren. Horror, wirklich absoluter Horror. Und da können auch irgendwelche Anträge und so nichts bringen, wo man eine Viertelstunde länger bringt. Wir haben mit der Tochter einen Notfallkoffer gebaut. Und da drin sind Traubenzucker, um sich mal ein bisschen abzulenken, ein kleiner Glücksbringer, damit sie bessere Gefühle bekommt, Ohrstöpsel, dass sie nicht so abgelenkt sind. Ich bin dafür, meine Tochter möchte das nicht, sie hat das verworfen, aber ich habe es in den Raum geworfen. Kaugummis sind auch gern gesehen, um Energie abzuleiten, weil der Mund kauen kann, man ist ein bisschen bewegt. Und wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, gibt es noch Wege auch für zu Hause, wie man das Nervensystem ein bisschen runterregulieren kann. Und das sind sehr starke Reize. Wenn du dem Nervensystem starke Reize gibst, dann resettet sich das einmal und startet von vorne. Und dazu gehören zum Beispiel krass saure Bonbons. Das findest du in manchen Rescue-Koffern und Notfallkoffern für Menschen, die neurodivers sind. Richtig krass saure Bonbons führen dazu, dass man sich einmal wieder so aufrappelt und dann wieder von vorne da ist. Es gibt bei Kindern den Tipp, Eiswürfel zu lutschen. Du lutscht einmal einen Eiswürfel, das tut nicht weh, aber es ist ein sehr intensiver Reiz, auf den man sich konzentriert. Der löst sich auf und danach geht es einem besser. Das kriegst du in der Schule nicht hin, aber ich würde als Tipp gerade für Regulationsautonomie, für Elterngespräche auf jeden Fall einen kleinen Selbststeuerungskoffer anregen. Also ein kleines Köfferchen oder eine Tasche, wir haben wirklich so einen kleinen Aktenkoffer aus Pappe und da drin ist dann alle Stifte bereit, dass das Kind keine Sorgen hat, Papier bereit, was zu essen, Ohrstöpsel, ganz wichtig, dass man nicht abgelenkt ist, gerne saure Bonbons, um sich so ein bisschen neu zu starten. Und das gibt einen Souveränität in der Klassenarbeit. Es löst nicht die Gesamtsituation von Schule auf, aber es gibt Souveränität.
Klasse Hinweise. Mhm. Also das nehme ich schon mal draus mit. Und was natürlich auch noch eine Frage ist, ist dann eine normale Schule in Anführungszeichen die richtige Schulform? Oder was würdest du raten? Ich sag mal, da sind jetzt vielleicht Eltern, die haben das gerade erfahren, die Diagnose bekommen. Was würdest du denen raten?
Ich hätte eine ganz unbefriedigende Antwort. Viel wichtiger als die Schulform sind die Lehrkräfte innerhalb der Schulen. Du kannst eine noch so tolle Reformschule haben. Wenn die Lehrkräfte da nicht mitspielen, ist es verloren. Versus eine ganz klassische, humanistisch bildende Gymnasialsparte, wenn die Lehrkräfte da mitziehen. Das ist auch meine Erfahrung als Vater. Wir sind da auch schon ziemlich viel durch mit Schulwechsel und so. Es kommt auf die Lehrkräfte an. Deswegen sind wir ja auch hier in unserem Podcast, Alex, ne? Die Lehrkräfte, die machen den Unterschied. Wir werden irgendwann mal über eine Schule reden, wo ich war, eine Reformschule, wo Kinder absolut frei sind und sich komplett frei im Gebäude bewegen können, ohne festen Stundenplan. Und das ist schon herausfordernd. Gerade für Lernende mit weniger stark ausgeprägten Exekutivfunktionen, ne? Da muss man auch viel bei begleiten. Ich hätte noch 2, 3 Tipps. Da würde ich gerade mit dir noch dran gehen. Und ich denke bei einem Tipp an Melina, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber Melina war ja mal bei uns im Podcast. Melina, die an einer Gesamtschule mit Integrationsschwerpunkt arbeitet. Und erinnerst du dich noch an Melinas Tipp des Blätterverschwendens?
Update mich nochmal.
Ja, gerne. Update. wir haben immer noch im Hinterkopf, der Tower, der Probleme hat, alles zu organisieren, was auf dem Rollfeld stattfindet, die Exekutivfunktion. Und die große Herausforderung für uns ist jetzt, wie schaffen wir eine Arbeitsumgebung, in der diese Exekutivfunktionen entlastet werden, wo Schüler also ihre ganze Energie, ihren ganzen Grip voll in die Aufgaben geben und nicht damit überfordert sind, zu planen, was sie jetzt eigentlich machen sollen. Und Melina hatte den Tipp, nicht umfangreiche Aufgabenstellungen mit hochkomplexen Satzstrukturen auf Arbeitsblätter zu schreiben, sondern viel Weißraum zu lassen und wenig sehr prägnante Aufforderungen auf die Zettel zu schreiben. Das hat sie als Blätterverschwenden genannt. Ich habe die Erfahrung bei meiner Tochter gemacht, die extreme Probleme mit Klassenarbeiten hatte eine Zeit lang, weil, wie sich herausgestellt hat, die Aufgabenstellungen der Klassenarbeiten zu komplex waren. Die konnte inhaltlich alles. Wir haben also kein Kompetenzproblem, wir haben ein Performanzproblem. Die konnte alles, aber das Abrufen fiel schwer, weil der Tower damit überfordert war, die einzelnen Flieger auf die richtige Landebahn zu bringen. Was haben wir also gemacht? Wir haben mit den Lehrkräften geredet und haben gesagt, hey, Tochter und ich, wir haben was ausgearbeitet, nämlich die Checklistenmethode. Gerade für Deutschunterricht, das hat Leben gerettet, wirklich von einer, ich glaube, einer 4 oder 5 auf eine 2. Ich habe mit meiner Tochter trainiert, wie wir Klassenarbeit-Aufgabenstellung, also Aufgabe 1, 2 und 3, in Checklisten umwandeln. Und dann steht da zum Beispiel, liest den Text, fasse die zentralen Aussagen kurz zusammen und schließe mit was weiß ich. Und dann macht meine Tochter 3 Checklistenkästchen. Und dann steht dort, Checklist Kästchen 1, Text lesen, Checkliste 2, markieren, Checkliste 3, 10 Sätze schreiben. Und wenn sie die gesamte Aufgabenstellung so übersetzt hat in eine für sich besser zu verarbeitende Anforderungsliste, geht sie zur Lehrkraft, fragt, hey, während der Klausurzeit, ne, habe ich das so richtig verstanden? Die Lehrkraft nickt einfach nur, es ist keine Sonderbehandlung, keine Extrawurst und das Kind kann die Checkliste abarbeiten. Und jetzt frage ich dich, Alex, was hält uns als Lehrkraft auf, solche Checklisten von uns aus zu erstellen, wenn Lernende uns darum bitten oder wenn uns auffällt, guck mal, da ist irgendwas mit Exekutivfunktionen, vielleicht nennen wir es auffällig. Ne? Also Melinas Tipp, Blätter verschwenden. Komplexe Anforderungen werden in handhabbarere Chunks runtergebrochen. Checklisten können aber auch Exekutivfunktionen entlasten, wenn du die am Ende einer Klassenarbeit nochmal machst. Dann steht ganz unten unter der Klassenarbeit, hey, du bist fertig? Dann lies noch einmal alles durch. Hast du Rechtschreibfehler? Dann zähle die Worte. Dann schreibe deinen Namen unten drunter. Mit kleinen Kästchen. Weißt du, für uns ist das normal, Alex. Aber genau dieses nochmal kurz dran denken. Das ist das, was die Herausforderung ausmacht. Oder Checklisten im Klassenraum aufhängen. Sowas wie, hey, der Tag ist vorbei, hast du schon? Und dann haben wir dort, sind die Fenster alle im Klassenraum zu? Sind die Stühle hochgestellt? Hast du dein Tablet eingepackt? Hast du deine Bücher eingepackt? Genau diese Checklisten, die sind Gold wert. Bevor du, Alex, deinen Top 3 gibst, was du als am besten anwendbare Methoden siehst, hätte ich noch einen letzten. Du erinnerst dich noch an die 2 Zeitpunkte von neurodiversen Gehirn? Jetzt und nicht jetzt. Dieses Zeit, natürlich. Das ist ein Riesending. Und ein Tipp, den Melina auch gegeben hat, sind Time-Timer. Also visualisierte Zeitangaben, wo du eine Uhr hast, die du aufdrehst und die Lernenden sehen an der Uhr, wie die Zeit runterrollt. Wozu führt das? Es führt wieder dazu, dass man es direkt im Sichtfeld hat, keine kognitiven Ressourcen aufgewendet werden, um irgendwie die Informationen erst zu verarbeiten und zurechtzukramen und so. Die Kinder können arbeiten und sehen direkt, wie viel Zeit übrig ist. Es geht also nicht unbedingt um Extrawürste, merkst du, ne? Sondern es geht darum, durch eine Rahmung von extern die Exekutivfunktion zu stützen. Die Kinder darin zu entlasten, sich selbst zu steuern, dass sie sich voll aufs Lernen konzentrieren können. Ne? Und das heißt nicht nur, Junge, renn mal um den Block. Das ist gar nicht jetzt der einzige große Tipp, merkst du, das ist das nämlich nicht. Das geht viel tiefer als nur diese körperliche Bewegung. Das geht um Selbststeuerung und Selbstregulation. Alex, was denkst du noch?
Also ich denke ganz viel zwischendurch nach und du siehst mich dann immer so nachdenklich gucken hier. Der Anlass, dass Tobi und ich heute gesagt haben, wir machen diese Folge zum Abschluss, bevor wir uns in die Sommerpause verabschieden, war ja auch, dass Tobi ein Kapitel schreiben durfte. In welchem Buch? Wie hieß es nochmal, Tobi?
Oh, das Buch heißt An Krisen wachsen, herausgegeben auch von einem Gast, den wir schon bei uns im Podcast hatten, von Professor Klaus Horemann, dem deutschlandweit bekannten Jugendforscher und Soziologen. Ja. Darin untersucht er generell Krisen von Jugendlichen aus der Perspektive seines Modells. Und ich habe 20 Seiten analysiert in einer Art Essay, warum passt es oft so schlecht zwischen neurodiversen Lernenden und Schule? Und was können wir Lehrer machen, um Abhilfe zu schaffen? Spoiler-Alarm, das, was wir jetzt angekratzt haben, ist tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil. Denn Beziehungsebene, ja, Alex, hatten wir schon. Konkreter Unterricht hatten wir auch. Aber es gibt ja noch eine Ebene darüber, nämlich die Ebene der Schulentwicklung. Und da haben wir auch noch mal Hinweise, gerade auch was Psychoedukation des Kollegiums angeht, dass die Kollegen wissen, ey, die sind nicht faul, die können das einfach nicht. Die brauchen eine andere Herangehensweise.
Also ich fasse zusammen. Oh. Erstens, wen dieses Thema interessiert, der liest bitte sich ja dein Essay, dein Kapitel im Buch selbstständig nochmal durch. Das gibt's kostenlos zum Download. Tobi, auf welcher Seite, wo kann man das kriegen?
Ey, ist das nicht krass? Das musst du dir mal reinziehen. Professor Horelmann hat das wirklich hingekriegt, dass der Verlag dieses Buch in der E-Book-Variante kostenlos zum Download anbieten kann. Das passiert nicht so häufig und das war tatsächlich, ich kann mir vorstellen, auch nicht so günstig, weil der Verlag hat ja trotzdem alle Unkosten, ne? Mit Lektorat und Korrektorat und was weiß ich. Es ist der Belz Verlag und wir würden das so machen, dass alle diejenigen, die sich von unseren Zuhörenden bei uns in der Community registrieren, nämlich auf www.lehrenlieben.de im Community-Bereich mit den Newslettern, dass wir euch als E-Mail den Link dazu schicken, dass ihr an das kostenlose PDF kommt mit wirklich sehr handhabbaren Informationen. Seit einem Jahr arbeite ich an einem Werkzeugkoffer, an einem Notfallkoffer vor allem für Eltern, wie wir umgehen können mit ganz akuten Problemsituationen mit neurodiversen Lernenden. Und aus diesem Notfallkoffer von 20 Methoden würde ich 15 einfach mal rauskopieren und euch auch noch mitschicken. Wir haben also das kostenlose E-Book vom Verlag plus 15 Methoden aus dem Notfallkoffer und alles auf lehrenlieben.de, wenn ihr euch dort bei der Community registriert. Nochmal ein Hinweis, dieses Community-Ding, das ist kein klassischer Newsletter, wo man so zugeballert wird, sondern einfach ein Kanal unter uns mit Alex und mir, um Inhalte zu teilen. Dann kommt das nicht alles ins Internet und so. Ja, Alex.
Also, ich würde sagen, wir haben ja vorher schon gesagt, die Folge soll einen richtig krassen Mehrwert haben für Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Tobi, also wenn du das, ne, auch mit Klaus Horelmann zusammen da rausgebracht hast und deine Meinung heute zu hören, du bist hier Experte auf dem Gebiet und sowohl für Eltern als jetzt auch für Lehrkräfte und von daher,
ich habe da super viel
gelernt. Ja, ja, und selbst noch betroffen, ja, ne? Und genau. Ich weiß dich ehrlich gesagt auch viel besser zu handeln, klingt so blöd, aber ich kann daraufhin besser verstehen, warum du so bist, wie du bist. Und ne, das ist natürlich auch alles wunderbar so. Das ist, deswegen kann ich nur appellieren, versucht bitte, liebe Lehrkräfte, die zuhören, herauszufinden und so ein Vertrauen aufzubauen zu euren Schülern, dass sie sich vielleicht euch auch offenbaren, dass sie das vielleicht schon diagnostiziert bekommen haben. Oder schaut vielleicht drauf auf das Verhalten und sprecht mal mit Eltern, falls das noch nicht diagnostiziert ist. Und ansonsten, ja, zieht euch vielleicht das Kapitel von Tobi, denn da können so viele Tipps drin stehen. Also ich bin wirklich tief beeindruckt. Tobi,
Prädikat das, lesenswert, ja.
Ja, 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 wie du es aus dem Ärmel schüttelst, grandios. Ich werde definitiv davon großen Nutzen haben. Und jetzt würde ich ganz gern den Abschluss einleiten, nämlich den Abschluss dieses Schuljahres. Und ja, möchte mich ganz kurz, lieber Tobi, bei dir ganz herzlich bedanken. Du bist bei dieser tollen Idee, mitgegangen, diesen Podcast hier zu eröffnen und das vor genau einem Jahr. Ja. Und von daher geht eigentlich so eine Staffel 1 für uns zu Ende. Wir verabschieden uns nämlich in die Sommerpause und ja, werden dann danach hoffentlich mit ganz vielen neuen Impulsen wieder ganz frisch dabei sein. Denn ich glaube, Tobi, die Ferien haben wir und die Zuhörerinnen und Zuhörer auch echt jetzt mal dringend nötig. Manche sind ja schon
verdient.
In den Ferien.
Und ohne Witz, genau. Absolut verdient.
Genau. Ja, ja. Wir starten also wieder im September und hört gerne rein, wenn es wieder heißt, Lehrkraft, bester Job der Welt, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und dann hoffen wir, dass wir den einen oder anderen hier wieder sehen werden und den einen oder anderen tollen Gast haben. Wir haben da nämlich schon mindestens 10 Stück.
Richtig gut in der Pipeline. Oh ja, oh ja.
Ja.
Jo, Alex, genau. War schön mit dir. Ich gebe das alles genauso ungefiltert wieder zurück. Es war ein wilder Ritt dieses Jahr.
Ja, und für uns absolut Pionierarbeit. Und wir wachsen selbst daran, ne? Wie wir gerade eben noch Übungen gemacht haben, um besser zu werden mit Stimmtraining etc.
Ach komm, das können wir gerade noch erklären. Wir haben ja Übungen für uns herausgesucht, wie man, wisst ihr, man muss ja so ein bisschen an sich wachsen und nicht nur auf dem Status quo ausruhen. Und jetzt haben wir uns überlegt, weil beim Schnitt, da fällt einem ja schon auf, ach, die eigene Stimme und guck mal hier und Pausen und Ams und so, wie wir das ein bisschen glätten. Und jetzt würde ich mich voll freuen, Alex, wenn wir das immer wieder ein bisschen machen. Und vor dieser Episode haben wir ein kleines Warm-up gemacht, ein rhetorisches Warm-up mit sehr lustigen Dingen von Käsefüßen.
Von Käsefüßen und KI, genau. Von
Käsefüßen, okay. Ja. Mal gucken, wo uns das noch hintreibt. Auch an alle, die zuhören, ganz herzlichen Dank und ganz wundervolle Sommerferien. Bis bald.
Tschüss. Erholt euch gut. Bis bald. Tschüss.